Boah, was war das denn?
Was? Ich habe gerade nur ein Girokonto eröffnet.
Bei der Sparkasse geht Konto eröffnen blitzschnell digital. Gleich durchstarten mit smarten Kontoservices und ausgezeichneter App. Das ist Banking leicht gemacht. Infos unter sparkasse.de/girokonto. Sparkasse, weil es um mehr als Geld geht.
Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Zumindest war das Spiel so, wie wir Fans uns eigentlich den VfL in der gesamten Saison gewünscht hätten. Mit 2:0 hat der VfL gegen St. Pauli gewonnen und ja, das war nochmal ein versöhnlicher Abschluss zum Schluss. Die Fans sind auch versöhnt, denke ich. Sie haben den VfL bei Pauli total unterstützt, die mitgereisten 3000. Und ich glaube, für alle Fans ist klar, wir lassen den VfL nicht allein, auch nicht in der zweiten Liga. Und ich habe gemerkt, wie schön Gewinn eigentlich wieder ist und wie der VfL das in der zweiten Liga anstellen will. Das haben wir auch ein Stück weit gesehen. Stichwort Personal. Mit welchem Personal will der VfL weitermachen? Und die Youngsters waren auf jeden Fall am Start. Darüber wollen wir sprechen. Und natürlich über die weitere Kaderplanung. Und auch wenn das Sportliche im Moment im Fokus steht, gibt es noch ein anderes Thema, was gerade aufgekommen ist, nämlich, ihr wisst, die Präsidiumswahl steht an am 14. Juni und einer, der im Team Phyllis mit am Start sein wird, ist unser ehemaliger Keeper Andi Lute. Und das ist auch Thema heute.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, bei Pauli war die Luft raus, hatte ich den Eindruck, und unser VfL hat am Ende alles gegeben und sich mit 3 Punkten bei den nicht nur mitgereisten 3000 Fans bedankt, sondern natürlich bei uns allen. Bei euch ist hoffentlich noch nicht die Luft raus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Inside VfL. Ich bin Nicole Dreisbach von Radio Bochum. Meine Kollegin Annalena Fittke, die macht gerade schön Urlaub, genauso wie der Kollege Günther Pohl von Radio Bochum. Und deshalb sind heute unsere Experten Ralf Ritter von der WAZ und Stefan Döring von der WAZ Sportredaktion. Dankeschön, dass ihr hier seid.
Hallo liebe Nicole, hallo Stefan, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich.
Genau, Grüße an alle und auf ein letztes Mal nach einem Bundesligaspiel.
Ja, bevor wir jetzt über den verrückten 2:0-Sieg unseres VfL sprechen, lass uns doch vielleicht nochmal vorher sprechen über die tolle Verabschiedung von Christian Gamboa.
Ja, es war natürlich nochmal wunderbare Emotionen, die da transportiert wurden. Die Fans sind da wieder vorbildlich vorangegangen mit einer Choreo für Gambo, nachdem in der Woche davor beim Heimspiel gegen Mainz ja vor allem Toto Lucia ein bisschen mehr im Mittelpunkt stand. Hat jetzt der Gambo auch nochmal seine Choreo gekriegt. 3 Punkte, 3 Bier auf dem Zaun. Überhaupt die Fans, auch in St. Pauli wieder, wie schon in der Vorwoche, absolut vorbildlich, wie sie das die Mannschaft gefeiert haben, sich selbst gefeiert haben. Diesen Optimismus, diese Euphorie will ich nicht sagen nach einem Abstieg, das wäre ein bisschen dicke, aber doch Mut machen und Optimismus verbreiten, dass es weitergeht in der kommenden Saison und dann hoffentlich für den VfL Bochum mehr Siege zustande kommen als dieses 2:0 am Ende. Das war der 5. sportliche Saisonsieg. Das ist dann halt eines Absteigers würdig. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Und nächste Saison soll es aufwärts gehen.
Ja, kommen wir zum Spiel. Hören wir mal, was Günther Pohl gesagt hat.
Ich frage mich, was macht der Mann eigentlich die ganzen Monate vorher? Da tanzt Baboa Du die ganze komplette St. Pauli-Abwehr. Spielt er schwindelig und schiebt den Ball dann ins lange Eck zur 1:0-Führung in der 10. Minute für den VfL.
Ja, und dann kam noch das 2:0 von Boadu. Was sagt ihr? War das wirklich nur der Grund, dass bei Bochum der Druck weg war und Pauli vielleicht nicht ganz so Bock mehr hatte?
Es war schon ein Teil dessen, hat auch der Pauli-Trainer Blessin hinterher auf der Pressekonferenz erzählt. Die Woche vorher, als sie ihren Klassenerhalt quasi fix gemacht haben, war für sie auch der Peak an der Anspannung. Und danach hätte man schon im Training gemerkt, dass bei Pauli einfach die Luft raus ist. Und das hat man schon auch im Platz auch gesehen. Die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Aber Bochum hat es auch wirklich gut gemacht, ne? Das muss man schon sagen. Sie haben wirklich Fußball gespielt. Allein dieser Konter zum 2:0, den Felix Passlack dann eben einfach gut ausspielt und diesen Steilpass auf Boadu spielt, Boah, du, ja, vielleicht sogar das beste Spiel, was er im VfL-Trikot gemacht hat. Und das ist genau das, was wir in der Saison ja auch immer wieder angesprochen haben. Das ist der einzige Stürmer, der wirklich das absolute Bundesliga-Format im Kader hat. Und wenn er nicht funktioniert, wird es generell schwierig für den VfL Bochum. Und genau das hat sich dann am Ende ja auch bewahrheitet. Er hat 8 Tore jetzt geschossen.
9.
9, stimmt, das zweite war das 9. Dann, ja, also man hat halt einfach die Qualität gesehen. Er konnte sie zu selten abrufen, war zu häufig verletzt, hat dann auch noch, wir wissen es alle, gab es das Theater mit Dieter Hecking, weshalb er dann auch mal nicht im Kader stand, aufgrund von Einstellungsproblemen. Und so zog sich das ja alles insgesamt alles durch die Saison. Ne? Man muss ja auch bei anderen Spielern sagen, die sind nicht immer auf der Höhe gewesen. Und dieses Spiel gegen Pauli hat dann schon gezeigt, als dieser Druck abgefallen war, haben sie sich insgesamt leichter getan. Und deswegen kann man, glaube ich, froh sein, dass man sich so verabschiedet hat. Es sind ja auch wieder nette Szenen nach dem Spiel gewesen. Wir hatten gerade schon über Gambo gesprochen, wie er da auf dem Zaun sitzt mit Megafon in der Hand und den Wechselgesang 3 Punkte, 3 Bier mit seinem legendären Spruch. Und dazu hat er einen Becher aus der Kurve gekriegt, hat sich noch einen Schluck gegönnt. Also der hat sich ordentlich verabschiedet und ich würde behaupten, es sind nicht nur 3 Bier geblieben nach dem Abpfiff. Aber das haben sich die Jungs dann auch verdient nach so einer bescheidenen Saison, um das mal so auszudrücken, dann so sich zu verabschieden und Hoffnung machen da einfach.
Ja, wir haben ja auch alle gedacht, vielleicht kommt Christian Gamboa nochmal rein, aber dann hat ein Jüngerer den Vorzug bekommen, nämlich der 17-jährige Kaspar Kosiarski. Und angefangen hat er, also sein Startdebüt hat Mats Pantewich gegeben. Und vielleicht können wir ein bisschen über den Kader an dem Tag gegen Pauli sprechen. Es gibt nämlich eine Hörerfrage dazu. Henry fragt, warum hat der Trainer den letzten Spieltag nicht für einen stärkeren Umbruch in der Startelf genutzt? Also Pantewich, Kosiarski, ja, aber er wollte noch mehr, der Henry.
Er wollte noch mehr, ja, aber da stellte sich ja die ganze Saison schon die Frage auch nach den Alternativen. Klar, er hätte jetzt Gerrit Holtmann nochmal bringen können, weil der wahrscheinlich bleibt. Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag verlängert. Vielleicht hätte er auch Eran Masovic reinschmeißen können, weil der auch bleibt. Andererseits haben einige Spieler gespielt, die auch zunächst mal noch unter Vertrag stehen und bleiben werden, wie Maxi Wittig, wie Felix Paslak, wie Matuš Pero und Ibrahima Sissoko. Bei den beiden gehe ich davon aus, dass sie dann verkauft werden, aber das wird der Markt regeln. Ja, Alternativen fehlten auch, um da, du kannst jetzt nicht alle U19-Spieler bringen, dann gehst du da in Pauli mit fliegenden Fahnen unter. Und Dieter Hecking hatte ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass er da nochmal einen guten Abschluss sehen will, auch von den Spielern, denen er halt jetzt die ganze Zeit vertraut hat. Und das haben sie dann ja letztlich auch geliefert. Aber er hat ja gleichzeitig mit Mats Pantewich in der Startelf, da hat eben nicht Danny De Witt gespielt, da hat nicht Anthony Lozea nochmal von Beginn an gespielt, sondern eben der 20-Jährige, auf den man große Hoffnungen setzt.
Und hat er gut gemacht, oder?
Er hat ordentlich gemacht. Natürlich ist er bei Mats Pantewich noch Luft nach oben. War sein zweiter Startelf-Einsatz übrigens.
Ah, okay.
Der erste war gegen Hoffenheim ausgerechnet, in der vielleicht schlechtesten Halbzeit der gesamten Saison.
Reicht das vielleicht?
Konnte da noch nichts retten. Nein, er war gut drin am Anfang, hatte direkt einen guten Abschluss. Das zeichnet ihn auch aus, seine Torgefahr. Und natürlich ist auch bei ihm noch Luft nach oben. Also ist ja klar. Der hat, wie gesagt, das zweite Mal von Beginn an gespielt. Da kann man nicht erwarten, dass der ganz St. Pauli direkt rockt. Ne? Aber er hat sein Potenzial schon mal wieder angedeutet und ich denke, der VfL wird da in den kommenden Jahren vielleicht viel Spaß an Mats Pantewich haben.
Ja, und Sportgeschäftsführer Dirk Duffner hat gesagt, wir wollen jünger werden. Und Kaspar Kosiarski hat seine Chance bekommen. Die letzten paar Minuten durfte er rein. Das ist ein 17-jähriger Abwehrspieler aus der eigenen Jugend. Also ich glaube, der kam aus Aachen.
Außenverteidiger oder so. Und Schienenspieler. Hat ja viel Zug nach vorne.
Genau, also zumindest im Jugendbereich. Seit Jahren im Jugendbereich beim VfL unterwegs. Tatsächlich so ein richtiges Eigengewächs, wenn man das so nennen will. Der alle Jugendmannschaften seit der U12, wenn ich mich jetzt nicht täusche, durchlaufen hat und belohnt wurde. Er ist ja noch jungen Jahrgang der U19, hat den Profivertrag unterschrieben und das zeigt dann auch schon, welche Stücke man auf ihm hält. Und Dieter Hecking hat es nach dem Pauli-Spiel auch gesagt, er hat mit Christian Gamboa auch gesprochen, von wegen Gambo Ich weiß, dein letztes Spiel, aber wir haben hier einen Jungen, der sich super entwickelt hat, dem möchte ich einfach nochmal diese 10 Minuten Bundesliga auch schenken. Und ja, in diesen 10 Minuten, ja, die Luft war da auch schon raus. Kaspar Kosiewski hatte jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, wo er sich zeigen konnte, aber er hat nach dem Spiel auch er lief freudestrahlend durch die Mixzone, als wir gerade mit Dirk Dufner gesprochen haben, und hat sich gefreut wie ein Schnitzel. Der hat bei Instagram sich nochmal dafür bedankt, dass er wirklich diese Erfahrung machen konnte. Es ist ein Bundesliga-Minuten kann ihm kein Mensch mehr nehmen, und das muss man sehen. Aber er ist natürlich das große Versprechen aus der U19 für die Zukunft. Und wenn wir jetzt auf Henrichs Frage zurückkommen, nochmal, warum nicht mehr Leute irgendwie gespielt haben, die nächste Saison noch dabei sind. Ja, es ist schon so, dass auch ein 34. Spieltag nochmal seriös zu Ende gespielt werden muss und man sich da eben ja auch vernünftig von den Fans verabschieden wollte. Es sind 3000 Leute mitgekommen und natürlich wäre es für die wahrscheinlich auch ganz cool gewesen, wenn noch so der eine oder andere mit VfL-Stallgeruch dann mehr auf dem Platz gestanden hätte. Aber am Ende, das ist der Kader, der für die Bundesliga zusammengestellt wurde, und dann soll er dieses Spiel auch beenden. Weil jetzt kann man den Blick nach vorne richten und jetzt geht es darum, den Kader fürs nächste Jahr aufzustellen. Und ja, ich bin da sehr von überzeugt, dass Mats Panevik und Kosiewski da eine Rolle spielen werden. Mats Panevik wird den Vertrag zeitnah verlängern. Das hat Dirk Dufner auch nochmal angedeutet. Das stellt sich uns an Recherchen genauso dar und wird auch langfristig dann sein, wahrscheinlich so um die 3 Jahre soll es sich belaufen. Und dann hat man eben da einen guten Grundstock. Man hat ja mit mehreren U19-Spielern generell verlängert. Und da kann man sich, glaube ich, aus Fansicht jetzt auch auf die nächsten Wochen freuen, weil am Ende wissen wir ja alle, die Transferphase ist mindestens genauso spannend wie die Saison an sich.
Also man setzt auf jeden Fall auf die Youngsters, ne? Aber es gibt noch eine Fanfrage von Anonym und die lautet, du hast es gerade gesagt, Kosiewski ist auch Abwehrspieler und all die letzten Spieler, die so rausgekommen sind, die dann es auch geschafft haben in die erste Mannschaft, wie zum Beispiel Maxim Leitsch oder auch, wen hatten wir noch als Abwehrspieler? Bella Kotschap, genau.
Bella Kotschap.
Warum schafft
Tim
man?
Oermann.
Tim Oermann natürlich, auf jeden Fall. Warum schafft man es trotzdem nicht beim VfL, mehr Offensivkräfte aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Jugend rauszubringen? Das ist die Frage.
Naja, es ist grundsätzlich der Step von der Jugend in den Herrenbereich ist in der Defensive ein Stück weit einfacher. Man braucht eine enorme spielerische, technische, körperliche Qualität, um vorne wirklich direkt zu zünden im Offensivbereich. Das ist schwieriger und die Top-Leute, die spielen dann tatsächlich in der Jugend schon mit 15, 16 eher nicht beim VfL Bochum, sondern bei den Top-Vereinen wie Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen. Die haben dann da schon andere Mittel und finanzielle Möglichkeiten, um diese Megatalente, sage ich jetzt mal, zu binden. Es gibt zum Beispiel das Beispiel Mohamed Mahmoud, guter Stürmer gewesen letzte Saison in der U19, ist dann gewechselt, weil ihm Oberliga nicht gut genug war, auch zu Recht. Ist nach Elversberg gewechselt, wurde dann aber ausgeliehen an FC Zürich U21, hat also den Sprung in die zweite Liga da auch nicht geschafft. War auch ein riesen Torjäger in der U19, aber der Sprung ist wirklich gigantisch groß. In der zweiten Mannschaft spielt Semin Kujic, hat auch ein paar Mal mittrainiert bei den Profis. Er knipst regelmäßig, er spielt gut in der Oberliga, aber das war, stand jetzt ja noch ein 4-Klassen-Unterschied und da reicht's noch nicht ganz für ganz oben. Das ist, als Verteidiger ist es einfach ein Stück, auch nicht einfach, das will ich nicht sagen, aber ein Stück einfacher als Offensivspieler direkt anzukommen.
Ja, da bin ich bei Ralf. Also das ist für Offensivspieler, die dann auf einmal in der Bundesliga gegen ja schon Kanten spielen in Innenverteidigung und defensiven Mittelfeld, ist es schwieriger, sich da durchzusetzen. Man sieht das ja auch bei anderen hochgelobten Top-Talenten. Nehmen wir zum Beispiel Jamie Gittens bei Borussia Dortmund, ne? Das ist ein Megatalent, es wird irgendwie erzählt von wegen 100 Millionen, aber der ist auch nicht in jedem Spiel überzeugend und dann kann man sich halt vorstellen, was dieser Sprung für Talente aus dem Talentwerk des VfL Bochum in die Bundesliga dann bedeutet. Man hat ja man hat hoffnungsvolle Talente, auch in der aktuellen U19. Man hat zum Beispiel mit Yashari einen Vertrag unterzeichnet, einen Profivertrag, der im offensiven Mittelfeld unterwegs ist, der nächstes Jahr schon auch für die Profis mit eingeplant ist zum Trainieren. Wahrscheinlich wird er dann aber in der Regionalliga spielen. Also die zweite Mannschaft ist ja aufgestiegen, wird dann dort spielen. Aber dieser Unterschied von zwei Klassen im Männerfußball ist dann schon vielleicht nochmal besser, um sich da ranzuführen, um dann vielleicht nochmal Einsatzminuten in der Bundesliga zu bekommen. Aber klar, Ralf hat es schon gesagt, also dieser körperliche Faktor für Offensivspieler ist da definitiv nochmal was anderes und das schaffen die allerwenigsten. Also ein Beispiel hat er schon angesprochen und gibt eben bei sehr, sehr vielen Vereinen, Köln ist gestern U19-Meister geworden und dann kann man sich wahrscheinlich auch an zwei Fingern im Prinzip abzählen, wie viel davon den Durchbruch zu den Profis schaffen.
Ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet. Und ich denke, wir können noch ein bisschen weiter über den zukünftigen Kader sprechen. Allen voran vielleicht, wie ist der Stand der Dinge bei Tim Oermann?
Ja, Tim Oermann soll und will zu Bayer Leverkusen wechseln, die ihn dann weiter verleihen wollen. Da läuft aber dann noch der Poker um die Ablöse. Bayer Leverkusen hat bisher nicht so viel geboten. Nach meinem Kenntnisstand so 1,5 bis 2 Millionen Euro. Bochum wollte ursprünglich mindestens das Doppelte. Nach transfermarkt.de ist ja immer so eine Quelle, die man gerne heranzieht. So als Basis liegt der Marktwert bei 5 Millionen Euro. Allerdings hat er nur noch ein Jahr Vertrag. Er will den nächsten Step gehen und das ist jetzt noch eine Frage des Preises aus meiner Sicht. Ich denke, dass man sich da vielleicht bei 3 Millionen Euro, weil das ist jetzt Spekulation, dann irgendwo verständigen wird. Für mich steht aber fest, dass Tim Oermann keinesfalls nächste Saison beim VfL Bochum in der zweiten Liga spielt.
Wie sieht es aus?
Der wird, also Tim Oermann wird weg sein. Das glaube ich so sicher wie das Amen in der Kirche. Da hat man einfach verpennt, um das so deutlich zu sagen, den Vertrag frühzeitig zu verlängern. Es sind bis in den Herbst hinein, glaube ich, Gespräche geführt worden. Dann wohl auch noch weiterhin mit ihm gesprochen worden, aber dann eben nicht zielführend, dass er für sich auch einfach gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu machen. Ähnlich sieht es da auch bei dem einen oder anderen Spieler aus, die in diesem Sommer noch gehen werden. Es aktuelles Gerücht ist zum Beispiel Danny de Witt, der zurück nach Holland gehen könnte. Der FC Utrecht hat da wohl Interesse angemeldet. Klar ist, dass Danny de Witt sich mehr vorgestellt hat, der VfL Bochum sich mehr vorgestellt hat, hier eben in dieser Saison. Der ist nicht zufrieden mit seinen Spielzeiten. Ich glaube schon, wenn er bleiben würde, dass er in der zweiten Liga eine Rolle spielt, aber man darf auch nicht vergessen, er ist in der Bundesliga ein Topverdiener gewesen. Der reduziert sich natürlich in der zweiten Liga wie bei allen Spielern das Gehalt. Nichtsdestotrotz ist er teuer. Und wenn ein vernünftiges Angebot kommt, das gilt für alle Spieler, sind sie nicht unverkäuflich. Das gilt für Sissoko, das gilt für Bero.
Gilt auch für Paslak oder Wittek, die erstmal eingeplant sind.
Für alle Spieler. Ich schließe nicht aus, dass zum Beispiel die Sissoko und Bero, dass die bleiben. Ne? Wenn sich kein vernünftiges Angebot findet, dann sind das, glaube ich, auch Spieler, die charakterlich dazu bereit sind, diesen Schritt in der zweiten Liga mitzugehen. Es wäre natürlich ein Brett für die Mannschaft und für den VfL, wenn diese beiden Leistungsträger bleiben, weil du damit wirklich einen richtigen Grundstock nochmal hättest und auf einer wichtigen Position im defensiven Mittelfeld dann eben nicht neue Spieler eingewöhnen musst. Aber ja, also dieser Kader wird einen großen Umbruch haben. Gerrit Holtmann hatten wir gerade schon angesprochen, wird dann vermutlich noch bleiben. Das sieht ganz gut aus. Und ansonsten werden sich alle, die es mit dem VfL Bochum halten, wahrscheinlich so auf 10 bis 15 neue Spieler einstellen müssen.
Gibt es und denn der da? VfL, um da bei ja. Sissoko, braucht natürlich auch Transfererlöse. Und Sissoko ist der Mann, der potenziell am meisten Geld einbringen kann. Also Bochum muss schon auch sehen, dass er Spieler verkauft. Das ist einfach so.
Man will und man muss ja auch einkaufen. Gibt es denn da schon irgendwelche Sachen, ja, die man erzählen könnte?
Ich gehe davon aus, dass Colin Kleine-Bekel kommt. Hat man schon mal das Thema, ist jetzt schon seit ein paar Wochen, haben wir damals schon aufgeschrieben. Ich denke, dass da auch zeitnah Vollzug gemeldet wird. Abwehrspieler von Holstein Kiel, 22 Jahre. hatte einen Kreuzbandriss, kam auch deshalb nicht mehr so richtig in die Spur, aber bringt viel Potenzial mit. Also da erwarte ich eine zeitnahe Verkündung. Viele, viele weitere Spieler sind im Fluss. Also ich denke, Dirk Dufner hat gesagt, wir sind schon relativ weit. Hat praktisch versprochen, bald gibt es erste Finalisierungen. Und er will da auch ins Risiko gehen, in Anführungsstrichen. Also er kann nicht warten und will auch nicht warten, bis der verkauft ist und dann erst nachjustieren, sondern da muss man in Vorleistung gehen, weil absehbar ist halt, dass die Spieler wissen ja auch Bescheid, den Verein verlassen will, soll, kann, wie auch immer. Samuel Bamba zum Beispiel gehört auch dazu. Aber wir können jetzt nicht alle 25 durchgehen.
Nee, und vor allen Dingen haben wir ja auch noch viel Zeit. Wir machen ja keine Pause bei VfL Insight. Und da werden wir auch bestimmt noch einige Gespräche hier führen mit neuen und über neue Spieler.
Aber ein Wort zum Kader noch, ja, bitte. Weil wir jetzt so viel über Talente gesprochen haben. Ne? Es wird jetzt auch nicht so sein, dass nächste Saison nur 20-Jährige spielen. Auch bei den Neuzugängen werden auch erfahrene Spieler geholt werden müssen, damit die zweite Liga ist kein Zuckerschlecken. Also das ist ein Fight jede Woche. Und da kannst du nicht mit einer besseren Jugendmannschaft antreten. Also das haben die natürlich auch im Blick, weil wir so viel über Talente sprechen. Ja, die sollen gefördert werden. Insgesamt soll die Mannschaft jünger werden, unter anderem schneller und so weiter. Aber es geht nicht ganz ohne Erfahrung. Also man braucht auch schon ein paar Säulen noch.
Auf jeden Fall. Und ich meine, auch wenn das Sportliche ja schon das Wichtigste im Moment ist, worüber wir hier auch sprechen wollen, gibt es eine interessante Meldung. Am 14. Juni, wisst ihr ja vielleicht, finden die Präsidiumswahlen statt und die Mitglieder können auf der Versammlung wählen, wen sie da wollen, das Team um Uwe Tigges oder das Team um Hans-Peter Filles. Und der ehemalige VfL-Keeper Andi Lute will jetzt auch für das Team Filles im Präsidium kandidieren. Ihr habt ein Interview mit Andi Lute geführt. Wie ist es dazu gekommen? Wo kommt die Motivation her bei Andi Lute?
Also vorab muss man einmal sagen, es ist jetzt offiziell, dass es ein Team Filles Lute gibt. Ob es ein Team Tigges gibt, ist so noch nicht kommuniziert worden. Wir gehen da schon von aus, dass er da weitermachen möchte als aktueller Präsident. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ursprünglich war tatsächlich geplant, ein Interview mit Andi Lute so ein Jahr nach der Relegation zu führen. Und dann entwickelte sich das im Laufe des Gesprächs relativ zügig dahin, dass er sagte, er möchte in diesem Verein Verantwortung übernehmen, weil ihm dieser Verein am Herzen liegt. Und uns hat es dann schon auch überrascht, dass er mit Hans-Peter Filles zusammen antritt, weil da gab es ja auch mal eine Vorgeschichte. Aber das
hatten auch mal Differenzen.
Genau, die hatten auch mal Differenzen, aber sie haben sie ausgeräumt, sehr glaubhaft uns im Interview dann auch vermittelt, dass man vernünftig zusammenarbeitet, dass man die gleichen Gedanken hat, wie man den VfL Bochum für die Zukunft aufstellen kann. Bin da gespannt, wie das ausgeht. Gestern bei Social Media hieß es schon, dass jetzt die Wahl dadurch entschieden sei, weil Andi Lute einfach ein Held sei. Das möchte ich so gar nicht mal sagen, weil es auch einfach davon abhängt, wie dieses zweite Team, wenn es das gibt, sich zusammenstellt. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend dann am 14.06. und auch bis dahin zu beobachten sein, weil wir wissen noch nicht, wie das Team komplett aussehen wird. Es wurde davon gesprochen, es ist eins mit VfL-DNA, es ist eins aus der Stadt, aus der Region. Und ja, also den ersten Eindruck, den Lute da im Interview uns auch vermittelt hat, war schon eindrücklich bzw. überzeugend in dem Sinne, dass er relativ klare Vorstellungen hat. Aber am Ende müssen sowieso die Mitglieder entscheiden und es wird wirklich viel davon abhängen, wie sich beide Teams dann, oder gehen wir mal davon aus, dass es zwei Teams gibt, wie die sich aufstellen und auch inhaltlich präsentieren werden.
Was ist ihm wichtig, Andi Lute? Wo will er sich einbringen, genau?
Er will sich vor allem mit seiner sportlichen Kompetenz natürlich einbringen. Er will da im sportlichen Bereich die Geschäftsführung unterstützen, im Netzwerkbereich arbeiten, viele Dinge da anstoßen. Er legt auch sehr viel Wert auf Talente. Er sagt, Transfererlöse müssen das A und O sein. jetzt und in Zukunft. Da muss der VfL viel besser werden. Also Andi Luthe, so viel ist schon mal klar in dem neuen Team, wird den sportlichen Bereich abdecken. Das neue Team will die Aufgaben klarer als bisher verteilen, sodass jedes Präsidiumsmitglied eine Kernaufgabe hat. Einer für Finanzen, Wirtschaft, einer für Social, für soziale Miteinander, für Unternehmenskultur, ein A oder ein Ne. Können ja auch Frauen mit dabei sein, wir werden sehen. Andi Luthe, wie gesagt, steht dann für die Sportkompetenz neben seiner, er sagt, spricht ja selber immer vom Herzensverein VfL Bochum. Er ist auch schon in der Jugend hier groß geworden. Die will er da vor allem einbringen. Und nochmal ein Wort zu Phyllis, da waren wir ja wirklich überrascht, weil die hatten sich auch mal in der Haare. Aber da hat Andi Luthe wirklich minutenlang in unserem Gespräch versichert, dass ihm gerade das imponiert hat an Hans-Peter Phyllis, dass er nicht zurückguckt, sondern dass diese Differenzen ausgeräumt sind und nicht an alten Strukturen festhalten will, sondern nach vorne guckt und halt dann auch mal sagt, hier haben wir Fehler gemacht, hier haben wir dies falsch gemacht oder ich auch als Hans-Peter Phyllis. Und das hat Andi Luthe dann imponiert und deswegen hat er sich dazu entschieden, mit Hans-Peter Phyllis als erfahrenen Vereinsmann, als erfahrenen Präsidenten. Er hat ja 13 Jahre lang dem Club vorgestanden, bis zu seiner Abwahl durch das jetzige Präsidium, da mit ihm den Weg zu gehen und zu gestalten.
Ja, was Luthe wichtig war, ist auch nochmal zu sagen, dass es eben ein Team sein wird. Das hat er mehrfach betont. Ich hoffe, das kommt auch im Interview so raus, dass es eben keine One-Man-Show sein soll, sondern dass sie ein Kompetenzteam aufbauen wollen. Wie gesagt, konkrete Namen wissen wir auch, Stand jetzt noch nicht. Wir sind da natürlich hinterher, recherchieren da weiter und hoffen, dass wir dann bei watz.de auch in dieser Woche dann vielleicht nochmal den einen oder anderen Namen, der dazugehört, noch verkünden können. Aber wie gesagt, also dieser Teamgedanke ist ihnen wichtig und wichtig war ihnen auch, das hat er immer wieder betont, Neuanfang, Aufbruch etc., weil es ist natürlich, dieser Abstieg ist ein Killer für den gesamten Verein, für die finanziellen Mittel, für den sportlichen Bereich. Sie wollen als, so hatten sie es bezeichnet oder hatte er es bezeichnet, ein Sparringspartner dann auch für die Geschäftsführung sein, um die mehr zu unterstützen, um die auch mehr vielleicht zu fordern, zu fördern, so fordern und fördern.
Beides.
einfach, dass es ein besseres Miteinander gibt, ohne dass, also so, dass die wirklich diese Aufsicht übernehmen. Dafür ist es ja, das Präsidium soll ja Aufsicht haben. Aber eben mehr in die Kommunikation wohl mit denen gehen. Ich bin da wirklich gespannt, weil das, was Andi Luthe, wir kennen den ja beide inzwischen seit einer langen Zeit, uns da vermittelt hat, hat sich schon gut angehört. Das muss man so sagen, neidlos auch dann anerkennen, glaube ich, von der Gegenseite, sofern es die gibt. Ne? Man muss immer noch sagen, sofern es die gibt, weil sie sich offiziell nicht dazu bekannt haben, antreten zu wollen. Aber ja, also es wird ein spannender, ich will jetzt nicht sagen Kampf um das Präsidium, aber es wird ein Duell geben auf jeden Fall, wo es dann eben vor allem um die Inhalte gehen muss, aus meiner Sicht. Und wer sich am Ende mit den besten Inhalten dann bei den Mitgliedern vorstellt, sollte dann auch, glaube ich, unabhängig von irgendwelchen Namen gewählt werden, weil das ist aus meiner Sicht als Reporter, glaube ich, dringend notwendig, dass nicht auf Namen geguckt wird, sondern es muss um den Verein gehen bei dieser Wahl am 14.06. Und dann sollte relativ, glaube ich, egal sein, ob es jetzt, ob da Luthe, Tigges, Phyllis und was weiß ich, wer am Ende da noch antritt, steht, sondern es muss um die Inhalte gehen, weil am Ende muss dieser VfL Bochum solide geführt werden und auch dann so geführt werden, dass er nach Möglichkeit nicht wieder 11 Jahre in der zweiten Bundesliga spielt.
Trotzdem muss man sagen, ist es ein kluger Schachzug und eine gute Idee offenbar auch. Also habt ihr jetzt auch beide gesagt, nach dem, was Andi Luthe für Vorstellung hat und für dafür, einfach für Lust auch, da mitzumachen.
Er ist auf jeden Fall ein super Typ, hochintelligent, hochgebildet, vernetzt und ja, aufgrund seiner Karriere kennt sich halt allerbestens aus im Profigeschäft. Also Andi Luthe ist schon eine Zugnummer für das Team Phyllis, auf jeden Fall.
Ja, ist halt bei den Fans einfach ein Sympathieträger.
Ich wollte gerade sagen, und ein Liebling der Fans. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, ein toller Typ auf jeden Fall. So, vergessen wir zum Schluss nicht das Allerwichtigste, nämlich unser Tippspiel.
Tippspiel.
Ja, und zwar haben wir nicht nur einen Tagessieger natürlich, sondern auch einen Gesamtsieger. Und der Tagessieger heißt Fiegekind und der zweite ist Rinzewind 2K. Und damit habt ihr auf jeden Fall einen schönen Schal gewonnen.
Glückwunsch.
Genau, das ist schon mal das Erste. Und es gibt natürlich einen Gesamtsaisonsieger und der heißt Libo. Insgesamt 474 Punkte. Auch da herzlichen Glückwunsch.
Ordentlich.
Genau. Mega.
Und
ich bin abgeschlagen.
Und das Wichtigste natürlich, schickt uns eure Adressen, damit ihr eure Geschenke bekommt. Und ich hoffe, ihr macht auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder mit. Ich freue mich auf jeden Fall auf diverse Nah-Auswärtsspiele. Worauf freut ihr euch besonders?
Ja, Derby gegen Schalke, dann die ganzen Westfalen-Derbys gegen Münster haben sich gerettet, finde ich gut. Gegen Bielefeld kommt hoch, immer ein heißes Duell gewesen, ja. Wen haben wir noch? Paderborn mit Manuel Riemann. Also es gibt Fortuna Düsseldorf, gibt ganz viele heiße Duelle, dann weitere Traditionsclubs. Also die zweite Liga wird es trotz der Aufstiege jetzt vom Hamburger SV und dem ersten FC Köln, die natürlich der zweiten Liga dann ein Stück weit fehlen werden, wird es in sich haben. Also da kann man sich durchaus drauf freuen und dann wird es natürlich wichtig sein, auch gut reinzukommen. Können wir den Bogen spannen vielleicht zu den Fans, die so viel Mut machen und Optimismus verbreiten. Aber Dieter Hecking ist erfahren genug und er hat es schon erwähnt, man darf es auch nicht überstrapazieren. Also wenn der Start die ersten 3, 4, 5 Spiele daneben gehen, dann kann die Stimmung auch mal kippen wieder in der zweiten Liga.
Ja klar, die Sorge ist da, ne? Dass man auch irgendwie so wie Schalke jetzt auch ein Stück weit da Probleme kriegen könnte, ne?
Ja, es wird einfach viel von der Kaderplanung abhängen in den nächsten Tagen und Wochen. Und wie Ralf schon sagte, die Verantwortlichen wissen ganz genau, dass sie da einen Kreditrahmen bekommen haben von den Fans in den letzten Wochen. Weil man hat es beim Reviernachbarn auf Schalke gestern im Stadion gesehen, da wurde sich von der Mannschaft abgewandelt, da wurde hämisch Elversberg gefeiert, da wurde gesungen, 1000 Trainer haben wir verschlissen. Also es kann eben auch anders und negativ laufen und der VfL Bochum oder die Fans des VfL Bochum haben dann ein besonderes Zeichen gesetzt und jetzt gilt es, das umzusetzen. Und ja, ich freue mich auf das ein oder andere Auswärtsspiel im nächsten Jahr mit tollen Fahrten. Also ich persönlich freue mich aufs Olympiastadion in Berlin bei Hertha, weil ich mal 10 Jahre in der Nähe von Berlin gewohnt habe. Deswegen kenne ich das Stadion ganz gut. Auch da Fanszene toll. Also generell freue ich mich auf viele starke Fanszenen im nächsten Jahr. Im Vergleich dann zu den Augsburgs, Hoffenheims, dieser Welt ist das dann doch nochmal was anderes. Wolfsburgs ist es dann doch nochmal was anderes, wenn man gegen Hertha, Nürnberg, Schalke, Fortuna Düsseldorf etc. spielt. Ja, und sportlich natürlich hochinteressant. Ja, und wie gesagt, die eine oder andere Auswärtsfahrt wird da bestimmt ganz interessant für die Fans, für uns als Reporter. Übrigens an dieser Stelle Grüße an meine Mitfahrer am Freitag, die mich auch gnädigerweise mit dem ein oder anderen Kaltgetränk versorgt haben. Also in dem Sinne, viel Spaß euch in Hamburg noch.
Fiege?
Natürlich. ja, also da kommen ein paar gute Sachen auf den VfL zu. Und auch auf die Fans zu, weshalb man, natürlich ist dieser Abstieg bitter, aber es ist schon eine attraktive zweite Liga.
Genau, wir freuen uns auf jeden Fall alle, egal wie schwer es wird, die Fans stehen hinter dem VfL und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Dankeschön auch an Ralf und an Stefan, dass ihr da wart. Und wir machen, habe ich ja gerade schon erwähnt, keine Pause. Hier bei VfL Inside bis zum 23. Juni machen wir auf jeden Fall erstmal hier vielleicht mit verschiedenen Gästen weiter. Dann ist ja Trainingsauftakt am 23. Juni, wie gesagt. Und auch wenn die Kugel nicht rollt, bleibt spannend, ne? Also Kaderplanung geht weiter. Die Präsidiumswahl wird spannend, Trainingslager, Testspiele sind angesagt und ja, nächste Woche begrüßt euch wieder meine Kollegin Annalena Fittke hier. Und falls ihr doch so ein bisschen ja den VfL-Blues noch habt oder einfach VfL-Entzug oder Fußball-Entzug, vielleicht guckt ihr ja auch die Fußball-EM U21 in Tschechien, geht am 11. Juni los und da sind ja zum Beispiel auch ehemalige VfLer dabei, Jörg Ernst, ne, der Keeper.
Tim Oermann,
ne? Also
aktueller VfLer.
Noch aktueller VfLer. Also vielleicht habt ihr da ja auch Bock drauf. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.